Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Dr. Tim Stoiber, ehemaliger Oberarzt einer Intensivstation, heute Executive Coach für gesunde Führung. In dieser Podcast-Folge verrät er, wieso sein Jobwechsel nicht mutig war, sondern eher, dass manche Menschen ein Leben leben, das sie unglücklich macht. Wir sprechen über den Sinn des Lebens und wieso es wichtig ist, dass wir unsere eigene Realität verstehen und leben. Ein inspirierendes Gespräch über eine optimistische Zukunft und das Leben im Hier und Jetzt. Viel Spaß dabei! Lieber Tim, heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, dass du Gast bist. Wir haben schon seit einer Weile jetzt Kontakt. Wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. Ich merke immer wieder, diese Plattform ist Fluch und Segen zugleich, aber in solchen Momenten liebe ich es, Menschen zu begegnen, die interessant sind und die eine spannende Lebensgeschichte zu teilen haben. Also schön, dass du da bist. Magst du dich mal ganz kurz einmal vorstellen? Wie geht's dir heute? Wie ist so die Lage bei dir? Wer bist du?
Na, wer bin ich? Das frage ich mich jeden Tag, Isabel. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich verfolge dich auch lange und es war ein großer Wunsch von mir, mit dir mal live zu sprechen und dass wir das jetzt sogar noch mit ganz vielen Menschen teilen dürfen. Das ist für mich eine Ehre, erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ja, wer bin ich? Ich bin, glaube ich, in erster Linie ein Mensch und schon in zweiter Linie bin ich ein Familienmensch, ein Familienmann. Ich habe drei kleine Töchter, ich lebe im Ruhrgebiet mit meiner Frau und Familie in einem Haus. Ja, und alles Weitere unterhalten wir uns ja bestimmt noch drüber. Aber erstmal geht's mir heute Morgen richtig gut. Danke.
Sehr cool. Du wirkst auch total positiv. Ich fand das richtig schön. Das hat man selten, dass man so in so einen Gesprächsraum reinkommt und dann jemand da so gegenüber sitzt, der so total euphorisiert ist und gute Laune hat. Ich liebe sowas. Vielen Dank dafür.
Ja, danke.
Ja, du hast gerade gesagt, du hast drei Kinder. Das finde ich total spannend. Also vorab mal die Frage, wie gelingt dir eigentlich Vereinbarkeit? Gelingt es dir oder würdest du sagen, es ist ein absoluter Trugschluss?
Ja, also das ist eine Frage, da könnten wir, glaube ich, jetzt drei Podcast-Folgen drüber machen. Weil die Frage ist, wenn ich Work-Life-Balance heute höre, wenn ich höre, dass Menschen den Sinn ihrer Arbeit, aber auch das Arbeiten an sich in Frage stellen, wenn ich mitbekomme, dass viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen sich nicht mit ihrer Arbeit identifizieren, dann bin ich doch, glaube ich, ein ganz glücklicher Tim, weil ich kenne wirklich mittlerweile keinen groben Unterschied mehr zwischen meinem Privatleben oder einem Berufsleben, sondern das geht wirklich auf gesunde Art und Weise ineinander über. Und deswegen ist die Vereinbarkeit gut. Das war aber auch ein Weg. Ist jetzt nicht, dass ich mit 44 Jahren sagen kann, ja, das ist doch ganz easy und jetzt habe ich einen Tipp für die Leute da draußen. Nein, das habe ich so nicht. Ich habe allerdings mich vor 5 Jahren auch auf den Weg gemacht, damit das mal so wird.
Ja, und das finde ich richtig spannend, da würde ich ganz gerne mal mit dir reingehen. Du bist nämlich leitender Oberarzt eines Intensivbereichs gewesen, richtig?
Mhm, ja.
Genau. Und wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, also erst einmal, wie kam dieser Wandel überhaupt? Weil du bist jetzt, also vielleicht lösen wir es schon mal einmal kurz vorher auf, ne? Du bist damals eben leitender Oberarzt gewesen und jetzt bist du im Prinzip Executive Coach, ne? Also du bist Führungskräfte-Coach, genau so. Wie hat sich dieser Wandel entwickelt? Wieso bist du nicht Arzt geblieben?
Das ist ganz für mich spannend, weil ich habe 1999 Zivildienst gemacht und habe meine Liebe zur Notfallmedizin entdeckt. Und ich fahre auch heute noch einmal im Monat raus mit Blaulicht, weil ich es liebe. Ich hatte damals den Traum, Notarzt auf dem Rettungshubschrauber zu werden und den habe ich mir auch erfüllt. Wie das bei Visionen so ist, im Gegensatz zu Zielen, Visionen sind unschlagbar. Und meine Vision war, ich muss auf der Autobahn aus so einem Rettungshubschrauber aussteigen und mich um Verletzte kümmern. Und dann bin ich reingeschlittert in eine Sache, die, glaube ich, sehr viele Menschen kennen, nämlich wenn die Karriere irgendwann Selbstzweck wird, wenn es kein Ende beim Klettern gibt, wenn das Hamsterrad sich dreht, aber von innen immer noch wie eine Leiter aussieht bei jedem Schritt. Und dann kommen so Sätze zu meiner Frau damals, lass mich den Karriereschritt noch machen, dann habe ich auch mal mehr Zeit. Und natürlich ist es nicht so. Und ich habe dann mich vor allem in eine Karriere reingesteigert, wo ich ja gar nicht mehr genau gemacht habe, was ich geliebt habe. Also das heißt mit Menschen reden, Notfallmedizin, diese Dinge, sondern ich habe dann zuletzt, sollte ich noch Chefarzt werden von einem Notfallzentrum in der Nähe. Und ich habe dann ganz ohne die typische Krise, die manche doch dann irgendwann kriegen, habe ich diese Sache beendet. Ich kam abends nach Hause und habe mich um 22 Uhr hier in die dunkle Wohnung gesetzt. Meine dritte Tochter war gerade geboren. Natürlich habe ich die wieder nicht gesehen an dem Tag. Mhm. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir mal meine Säulen im Leben aufgemalt. Was ist mir wirklich wichtig? Und da habe ich mich sehr erschrocken. Und dann habe ich mit dem gleichen Stift, mit dem ich diese Säulen gemalt habe, habe ich handschriftlich diesen Top-Job gekündigt und bin sehr froh darüber. Mhm. Und ich glaube, das war so ein ganz wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, weil ich heute das Glück habe, ich mache nur noch Dinge, die mir richtig Freude machen und die aus dem Herzen kommen.
Ja, das klingt fantastisch. Darf ich mal, ich möchte mal eine persönliche Frage stellen, die, wenn du die nicht beantworten möchtest, musst du die nicht beantworten. Hat deine Frau damals gearbeitet, beziehungsweise arbeitet sie heute? Also hattest du das Gefühl, dass du sanft, in Anführungsstrichen, fällst, wenn du den Job kündigst und versuchst eben dein neues Standbein zu bauen, oder hattet ihr vielleicht auch irgendwie Puffer oder so? Weil ich glaube, dazu gehört ja extrem viel Mut, ne? Also sich irgendwie zu entscheiden, den sicheren Hafen zu verlassen und in ein neues Gewässer irgendwie überzugehen, ohne zu wissen, ob das auch genau die finanziellen Mittel am Ende übrig hält, die man braucht, um mit einer dreiköpfigen, also vier, fünf, fünfköpfigen Familie überleben zu können.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn mir heute jemand sagt, das war mutig, dann würde ich sagen, es wäre mutig gewesen, so weiterzumachen. Denn es ist so, ja. Isabel, wir werden ja heute noch so ein bisschen über Leben und Tod auch sprechen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und der Tod war in meinem Leben schon ein relativ frühen Teil, weil in meiner Familie alle männlichen Mitglieder der Familie sehr, sehr früh sterben. Und ich habe mich vor 5 Jahren dahingesetzt und habe mir mal, ein bisschen morbide ist das, ne, aber ich habe mir mal ausgerechnet, wie lange hätte ich noch, wenn ich so alt werden sollte, wie zum Beispiel mein Großvater. Und dann stand da wirklich keine 8000 Tage. Und wenn du 3 kleine Töchter hast und mit denen Zeit verbringen willst, dann sind 8000 Tage eben nicht ewig. Und deswegen würde ich diese Frage umdrehen, war das jetzt mutig? Ich würde sagen, es ist mutig von manchen Menschen, jeden Tag ein Leben zu führen, das sie eigentlich nicht wirklich führen wollen. Denn unsere Zeit ist knapp, so sehe ich das zumindest. Ich habe als Notarzt auch heute noch immer wieder mal, dass ich bei einem 30- oder 40-Jährigen einen Totenschein schreibe. Das ist jetzt nichts ganz Ungewöhnliches. Und was auch dazu geführt hat, letztlich waren die Gespräche am Lebensende. Ich habe mich als Intensivmediziner sehr gerne mit Menschen unterhalten, deren Zeit halt jetzt wirklich sichtbar abläuft, die also noch Stunden oder Tage hatten. Und was die mir berichtet haben, das hat mich halt sehr berührt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht am Lebensende sagen, ja, was hätte ich erleben können, ja, was hätte ich machen können, welche Länder hätte ich bereisen können, sondern ich möchte jetzt leben. Und deswegen war diese Entscheidung für mich trotzdem spannend. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, ganz klar. Vor allem, weil mein Umfeld mit großer Angst und Panik reagierte. Also nicht meine Family, sondern eben wirklich das Umfeld drumherum, die solche Dinge natürlich kaum verstehen konnten. Nee, und deswegen fand ich es nicht mutig. Ich fand es für mich dann normal. Ich muss dir aber auch gestehen, Isabel, ich hatte einen guten Start, weil ich immer noch als Honorararzt nebenbei arbeiten konnte. Meine Frau hat sich um die Familie gekümmert, macht Yoga-Lehrerin, hat da aber jetzt noch keinen finanziellen Beitrag irgendwie durch. Aber es ist so, dass ich ein tiefstes Vertrauen in mich habe. Und sollte mal eine Krise kommen, dass wir nach Kanada auswandern müssen oder irgendwas, ich glaube einfach irgendwie daran, wir werden klarkommen. Weißt du, mit Angst, Isabel, das ist vielleicht schon ein ganz gutes, deepes Thema am Anfang. Ich weiß gar nicht, wovor wir Angst haben müssen. Die ganz schlimmen Dinge im Leben können wir doch auch nicht verhindern. Ja, ich komme als Notarzt zu jemandem, der hat morgens mit seinen Enkeln noch gefrühstückt und mittags hat er einen komischen Kopfschmerz. Und nachmittags ist es mit ihm schon fast vorbei. Also deswegen, was ist Sicherheit? Wovor müssen wir Angst haben? Wenn wir uns am Ende unseres Lebens mal die richtigen Krisen und Katastrophen angucken und die Highlights, dann wird uns eine Sache auffallen, die sind alle ungeplant. Also da, wo das Leben richtig scheppert, wo wir was lernen müssen, wo das Drama des Lebens passiert, ich glaube, diese Dinge sind immer ungeplant. Und wir planen aber in der Mitte, und das macht uns verrückt, wir planen, ja, ich könnte mal den Job wechseln, ich könnte mal den Partner wechseln, ich könnte mir ein neues Auto kaufen, ich könnte mal in eine andere Stadt ziehen. Nur am Ende, weißt du, Katastrophos heißt Wendepunkt und Krise heißt Entscheidung. Und ich glaube, wenn du dir die, sagen wir mal, 5 Katastrophen in deinem Leben später anguckst, ja, du wirst mit 19 vielleicht ganz blöd angefahren. Du hast mit 40 eine blöde Diagnose, die du aber überlebst. Ja, wenn du dir die Dinge anguckst oder du guckst dir die Highlights an, du verpasst einen Bus, und in dem nächsten Bus sitzt du neben deinem Partner, mit dem du Kinder haben wirst und so. Also ich glaube, das Leben, wir planen wahnsinnig viel, während das Leben passiert. Und das kann einem Angst machen, mich beruhigt das total. Ich weiß, die wirklich krassen Sachen im Leben, aus denen ich auch lerne, die sind immer ungeplant. Und das beruhigt mich sehr. Und das gibt mir auch so eine Zuversicht. Ich kenne da, muss ich sagen, relativ wenig Angst.
Das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Und gleichzeitig habe ich gerade gedacht, du klingst natürlich auch sehr abgeklärt, weil du, ja, im Zuge deines Jobs damals einfach, glaube ich, Sachen erlebt hast, die der Großteil der Menschen ja einfach nicht erlebt, ne? Und nicht sieht. Also gerade die Berührung mit dem Tod so häufig und in der geballten Form, wie es dir widerfahren ist, sind, glaube ich, wirklich jedes Mal einmalige Erlebnisse, die dich so, so krass auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dich natürlich bei dir sein lassen. Mhm. Aber dieses Glück, in Anführungsstrichen, möchte ich schon fast nennen, haben ja viele Menschen nicht. Ich sage zum Beispiel immer, mir ist selber aufgefallen, dass ich die größten Wendepunkte in meinem Leben habe ich durch Krisen erlebt. Dadurch, dass ich durch eine ungeplante Krise laufen musste, die so schmerzhaft war, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken, was ist eigentlich noch wichtig im Leben? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Und wie will ich eigentlich sein und leben?
Das ist die entscheidende Frage.
Genau, genau. Und ich habe aber das Gefühl, ne, da muss man erstmal hinkommen und dann gibt es ganz viele Menschen, die da noch nie waren und die haben dann meistens auch eine sehr oberflächliche Sicht der Dinge, bis sie vielleicht mal durch so eine Krise kommen. Deswegen meine Frage, wir sind da gerade schon so rangegrenzt, aber was waren denn auch in dem Zusammenhang deiner Arbeit damals so die prägendsten Momente, die dir bis heute eine Lektion mitgegeben haben?
Also prägend war für mich immer, wie Menschen über ihr Leben reflektieren, wenn sie wissen, dass es jetzt bald zu Ende ist. Und was viele Leute sagen, ist eben, ich hätte gern mehr Zeit gehabt für die Familie und für Freunde. Dann ein ganz wichtiger Satz, finde ich, ich hätte öfter Nein sagen sollen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Genauso wie, dass sie natürlich gerne gearbeitet hätten, aber etwas anders und vielleicht ein bisschen weniger. Und das sind Dinge, die mich, wo ich auch dann jetzt heute, wo diese ganze Generation Z-Diskussion und so immer so aufkommt und so emotional geführt wird, wo ich dann manchmal denke, ja, da sind aber auch Dinge, die sich gerade gut entwickeln. Und wenn ich denke, dass sich so um die 60% der Deutschen nie mit ihrem eigenen Ende beschäftigen, dann frage ich mich, wie kann denn ein Leben überhaupt sinnvoll, erfüllend und bewusst sein, wenn ich mir meines Endes nicht bewusst bin. Also das ist für mich die Begrenztheit dieses Lebens, also dass die Anzahl der Momente, die ich haben kann, die Anzahl der Tage, dass das natürlich begrenzt ist, das ist für mich sozusagen die Definition von Achtsamkeit und Bewusstsein. Denn das Leben kann schneller vorbei sein, als man gucken kann, selbst wenn man die statistischen 89 Jahre oder 84 wird. Das trifft nicht jeden und selbst dann ist es ja doch sehr begrenzt, wie viel Zeit man hat. Und das ist das, was mich sehr achtsam und bewusst macht und glücklich. Und da bin ich ganz froh, diesen Weg zu gehen, ja.
Gibt es sowas überhaupt, dass man wirklich eine komplette Akzeptanz mit dem Tod kriegen kann? Also ich frage mich das ernsthaft, weil ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich gehöre wahrscheinlich zu den Personen, die schon Angst davor hat. Ne? Also jetzt nehme ich das Wort in den Mund, wo du gerade gesagt hast, brauchen wir überhaupt Angst? Angst müssen wir doch eigentlich gar nicht haben. Mhm. Ich glaube, ich gehöre da schon zu. Ich erinnere mich auch an Momente in meiner Kindheit, wo ich das erste Mal so wirklich wahrgenommen habe, was der Tod bedeutet. Tatsächlich war das zum Beispiel hier 9-11, da war ich noch recht jung, ich weiß nicht ganz genau, wie alt ich war, ich musste irgendwie gerade so junger Teenager gewesen sein, 10, 11, irgendwie sowas. Mhm. Und die Bilder im Fernsehen zu sehen, haben mich so verängstigt, ich glaube, ich habe Wochen nicht schlafen können und wochenlang mussten meine Eltern mir erklären, was da passiert ist und wieso und überhaupt. Ich frage mich manchmal, gibt es das wirklich, dass man keine Angst vorm Tod hat?
Die Frage ist, ob wir nicht Angst vor dem Leben haben gerade. Das ist, Isabel, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Denn wenn ich mir anschaue, wofür die meisten Menschen stehen, also was den meisten wichtig ist, es gibt für mich eine Weltreligion und das ist keine gute und das ist der Konsumismus. Das ist die Vorstellung, wir sind Durchlauferhitzer letztlich für eine Industrie. Das heißt, wir gehen zu einer Arbeit, die uns nicht erfüllt und nicht glücklich macht, bekommen dafür Geld. Wir kaufen uns von diesem schmalen Geld, was wir haben, Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Und diese Dinge sind dafür da, wenn man mal ganz ehrlich ist, um andere Menschen zu imponieren, die sich für uns gar nicht interessieren. Und dieses Leben im Konsum, dieses Leben von kleinem Glück zu kleinem Glück, ich kaufe mir mal einen Pullover, ich spare für die neue Spielkonsole und bald gibt es irgendwann mal ein neues Auto. Das hat für mich mit einem tiefen, echten Glück, mit einem Sinn gar nichts zu tun. Das erklärt auch, vielleicht, warum wir sterbende Menschen nicht sehen wollen. Wie viele Netflix-Serien gibt es über jemanden, der eine Chemotherapie kriegt oder so? Das gibt es mal vereinzelt, aber eigentlich nicht. Wie viele Menschen sterben heute zu Hause im Kreis ihrer Angehörigen? Wie viele Menschen sterben stattdessen im Krankenhaus, auf der Intensiv, in Hospizen? Und ich habe da irgendwann mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass diese Menschen, die wissen, jetzt ist ihr Ende nah, ich glaube, dass diese Menschen mit diesem Konsumieren, mit dieser Jagd nach kleinem Glück, dass sie damit aufhören. Und ich kenne viele, ich arbeite mit Kinderhospizen, mit Hospizen zusammen. Und ich kenne viele Menschen, die wissen, dass es in 2, 3, 6 Monaten spätestens zu Ende ist. Und die fangen dann wirklich ein neues Leben an und sagen, ich bin wie aufgewacht. Ich bin aufgewacht aus einem schlechten Traum, wo ich 40 Jahre lang nichts gemacht habe, eigentlich außer wie ein Automat, morgen zu irgendeiner Arbeit zu gehen und dann Dinge zu konsumieren und zu kaufen. Und da finde ich halt ganz wichtig, das mal zu überlegen. Und ich glaube, dass wir deshalb auch Todkranke nicht sehen wollen, weil sie uns letztlich den Spiegel vorhalten und uns hinterfragen. Das tun sie nicht absichtlich, sondern sie tun das indirekt, indem sie einfach damit aufhören. Ein krebskranker Patient, der seine letzten Wochen hat, der kommt nicht auf die Idee, auf eine Stereoanlage oder auf ein MacBook zu sparen. Auf die Idee kommt der normalerweise nicht, sondern der wird plötzlich in den kleinen Dingen wieder das Wahre entdecken und am Ende, das ist halt, was mich völlig umhaut, genau diese kleinen Dinge werden später genau die großen sein. Und wenn das Kind runterkommt und man hat das ins Bett gebracht und es kann nicht schlafen und dann will man cool bleiben und sagt, komm, wir hauen uns nochmal aufs Sofa 10 Minuten, dann geht's aber wirklich hoch. Diese 10 Minuten, die können wertvoller sein als jedes Carport oder jeder Traumurlaub oder dass wir unseren Dachboden mal ausgebaut haben. Und das ist halt das, was mich fasziniert. Ich glaube, dass Todkranke uns den Spiegel vorhalten und stellen damit alles in Frage, wonach wir jeden Tag streben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das tief in uns drin auch merken und dass wir deshalb uns mit dem Tod und mit dem Sterben nicht beschäftigen wollen. Denn dann ging es letztlich richtig an die Konsistenz. Warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und ich glaube, das ist zu schmerzhaft für viele Menschen im Moment.
Ja, da triffst du echt den Nagel auf den Kopf. Ich finde das total spannend, auch nochmal so dieses große Rad aufzumachen, ne, zum Kapitalismus, natürlich aus meiner Brille auch zum Patriarchat. Was macht das mit uns? Weil das hat ja ganz viel mit Prägung, Sozialisation zu tun, die ja dazu führen, dass wir glauben, dass Konsum wichtig ist und dass es wichtig ist, anderen Leuten zu imponieren, weil nur wenn wir das tun, sind wir lebensfähig und haben irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ja. Ganz, ganz spannend, gerade auch, also da triffst du bei mir auch so einen wunden, oder nicht wunden Nerv, aber zumindest einen Nerv, weil ich mich da immer mehr versuche von zu distanzieren, gerade wenn man sich eben auch im Kreis von LinkedIn und Social Media sehr stark bewegt, dann merkt man das, dass man sich immer wieder irgendwie erden muss, immer wieder da raustreten muss, immer wieder auch schauen muss, was ist mir eigentlich wichtig bei all dem Wust, was man da lesen kann. Jetzt habe ich mich aber tatsächlich gerade gefragt, wie gelingt uns das denn, jetzt da einen gescheiten Weg zu finden? Weil wir wissen alle, so wie wir von unseren Eltern Dinge mitgegeben bekommen haben und geprägt worden, so prägt uns ja auch diese Leistungsgesellschaft, dieser Konsum, diese Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, höher, schneller weiterzugehen. Mhm. Da gehört ja nicht nur Achtsamkeit dazu, sich davon zu distanzieren und seinen eigenen Weg zu gehen, der eben wirklich auch bewusst und achtsam ist, sondern ja auch ein Stück weit wirklich Mindshift, ne? Also eben im Kopf eine andere Person werden und sich von allem zu distanzieren, was nur auf Konsum und Kauf und Beeindrucken ausgelegt ist. Was wäre da dein Tipp? Wie kann es einem gelingen, diesen Shift zu machen?
Naja, wir können zum Beispiel mal auf unseren Bauch erstmal hören. Und wenn ich mich mit Entscheidern unterhalte oder mit Menschen in der Krise oder mit Führungskräften, die nicht glücklich sind, dann beginnt das oft mit einem Bauchgefühl. Das heißt, unser Bauch sagt doch oft Jahre, bevor unsere Krise kommt, sagt unser Bauch doch, das stimmt irgendwas nicht. Es fühlt sich doch nicht richtig an. Und das ist das, was jetzt gerade wahnsinnig aufploppt. Es fühlt sich häufig nicht richtig an, wie wir leben. Wir haben vielleicht keine super Idee, wie es anders sein könnte, aber sag mir mal, eine Führungskraft, die wirklich glücklich ist, die authentisch glücklich mit ihrem Tun ist, das gibt es, ja. Das sind dann ganz wenige Prozent und der Rest ist unglücklich. Und deswegen, wir können auf unser Bauchgefühl mal hören. Und ich weiß, dass jetzt gerade in diesen Momenten wieder ganz viele Menschen den Fortschritt machen von Social Media wieder, den Konsum deutlich zu reduzieren. Es gibt jetzt wieder Menschen, die auch nach Corona sagen, lokale Festivitäten, Straßenfest, ich möchte den Laden hier unterstützen. Mhm. Ich glaube, dass die grundsätzliche Entwicklung der Menschen sehr, sehr gut ist, aber dass wir immer wieder in so Wellenformen auch mal einen Rückschritt machen, wie mit Populismus, wie mit dem neuen toxischen Mannsein, was jetzt wieder mehr Mode hat. Aber ich glaube, dass die Entwicklung insgesamt wahnsinnig gut ist. Also ich bin sehr zuversichtlich, weil ich es einfach mit den 80ern vergleiche, wo ich denke, was meine Eltern für Werte hatten, das ist heute nicht nur egal geworden, sondern es wird sogar ziemlich beäugt und wird in ein paar Jahren weg sein. Und das, was mir heute wiederum alles wichtig ist, damit können diese Generationen häufig nichts anfangen. Und das beruhigt mich eigentlich. Ich glaube, dass wir da wie jetzt mal einer sagte, so ein ganz konservativer Mensch hier bei uns aus dem Dorf, da zieht man seine Kinder ganz normal auf und plötzlich sind die woke. Und das fand ich eine ganz tolle Idee, weil sie einfach schon, weil sie schon im Kindergarten gefragt werden, wie geht's dir eigentlich, wo kommen unsere Gefühle her? Ja, ja, wo hier Kindergeburtstag ist und dann kommen zwei Jungs an, die sich als Fee verkleidet haben und hoffentlich ist das einfach so, dass wir auch über deine Themen, Isabel, ich hoffe, dass dein Thema in 50 Jahren sowas von out ist, weil ja, wir nämlich weder über Geschlechter noch über irgendwas, was in den Betten irgendwo passiert und also ich glaube, die höchste Form, miteinander so umzugehen, ist wirklich die Ignoranz. Das heißt, es ist mir einfach so Wumpe, wenn ich weiß, dass Isabel Gebien ein toller Mensch ist, dann ist mir alles andere völlig egal. Ja. Hoffentlich kommen wir da mal hin, weil dieses ganze Toleranzgefühl, ach, Toleranz, weißt du, das ist auch ein bisschen unangenehm, finde ich, weil tolerant ist ja jemand, der erstmal für sich schon mal definiert, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Ja, und aus dieser erhöhten Position heraus dann Menschen erlaubt, gnädigerweise ihr Verhalten so auszuüben, so nach dem Motto, der neue Fußballtrainer ist ja Afghane. Ja, aber nett. Ja, das ist so
dieses. Ja, soll ich auch sagen, das sind ja, das fürchterlich.
Ist so, das ist so schlimm oder dieses so, und das gibt's ja in alle Richtungen. Ne? Und ich hoffe einfach, dass wir da uns weiterentwickeln. Ich sehe jetzt bei meinen drei Kids, sehe ich wirklich, also im Vergleich, wie ich aufgewachsen bin, ist das schon eine neue Welt.
Ja, absolut. Ich würde ganz gerne mal so einen kleinen Themen-Shift machen und zwar über Führung sprechen, ne? Weil da hast du dich ja nun auch hinentwickelt aus Gründen. Jetzt ist Führung in deiner Perspektive nach defizitär. Welche persönlichen Erfahrungen hast du denn hier gemacht, beziehungsweise wieso siehst du das so?
Also ich glaube, dass wir Menschen nicht nur Führung von unseren Defiziten aus sehen, sondern leider sogar uns komplett. Also ich will jetzt nicht über das Schulsystem noch eine Stunde reden, aber ich kann sagen, dass die Leichtigkeit, das Glück und die Liebe zum Lernen eigentlich in dem Moment beendet werden, wo die Kinder in die Schule kommen und wo sie in diese Mühlen geraten. Und meine Tochter kam letztens von der Schule wieder und ist dann untypischerweise an mir vorbei und ist hoch in ihr Zimmer und die ist jetzt 11 und dann bin ich langsam hinterher. Ich habe dir ein paar Minuten Zeit gegeben. Und bei uns muss man immer klopfen und dann muss man sagen, wer man ist und was man will. Und dann habe ich geklopft und habe gesagt, ich bin Tim und ich möchte gern reden. Und dann hat die Tür aufgemacht und war richtig am Weinen. Und dann lag da ein Matheheft und da hatte so eine 4- in Mathe. Und dann habe ich gesagt, ey Leni, das heißt doch auch ausreichend, was ist los? Und dann war die richtig am Heulen und hat gesagt, scheiß Mathe und ich kann das nicht, ich will das auch nicht mehr. Und dann habe ich eine Playmobil-Figur mal genommen und habe da meine Handy-Taschenlampe angemacht und habe gesagt, guck mal Leni, wenn da so viel Licht ist, ne, bei Menschen, dann ist da wahrscheinlich auch Schatten. Was ist denn dein Licht? Erzähl mal, was kannst du gut? Und dann leuchteten auch ihre Augen wieder und die war wieder gut, ein bisschen besser drauf. Und dann hat es halt aufgezählt. Da sagt sie, ich kann gut Menschen trösten. Ich kann gut Spiele erfinden. Wenn ich auf dem Schulhof was erfinde, spielen fast alle mit. Ich kann Deutsch gut, ich kann turnen, ich kann gut singen. Da sage ich, ja, guck mal, Leni, wenn so viel Licht da ist, meinst du nicht, dass da auch Schatten sein muss? Und dass dieser Schatten so klein ist im Vergleich zu dem Licht, das siehst du doch hier. Und ich glaube, dass das aber sinnbildlich für uns Menschen wirklich ist, weil wir gucken immer auf die Dinge, die wir nicht können. Und das sind diese ganzen Glaubenssätze, die hängen bleiben. Ja, die Stimmen, die Kinder hören, werden zu der Stimme in ihrem Kopf. Ja, kannst du nicht, können andere besser, du bist unsportlich, 4-, vergleich dich mal mit dem, versuch's lieber erst gar nicht, du wirst es nicht schaffen und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Und Führung beginnt für mich eben mit Selbstführung. Und dieses Defizitäre, dass wir auch bei Mitarbeitern so viel nach dem Schatten gucken, was kann der nicht? Wo ist das Problem aufgetreten? Natürlich im Wirtschaftsunternehmen sollen wir eine gute Fehlerkultur kriegen. Wir sollen daraus lernen. Wir müssen angstfrei drüber sprechen, lernen. Ich finde es trotzdem nicht notwendig, so viel auf den Schatten zu gucken. Nur, worauf nicht geguckt wird, ist häufig, ob der sein Herz am rechten Fleck hat. Weißt du, Isabelle? Also ich sehe im Moment zwei ganz merkwürdige Entwicklungen. Wir haben Fachkräftemangel und da wird häufig gesagt zum Thema Mobbing und so, ja, ich kann den nicht abmahnen. Ich darf mit diesem Mitarbeiter jetzt nicht in ein Kritikgespräch, sonst verliere ich den noch. Also das heißt, wir sind einerseits bei Menschen, die ihr Herz nicht am rechten Fleck haben. Ja, da sind wir locker. Da sagen wir, das ist doch nicht so schlimm, wir haben Fachkräftemangel, da dürfen wir nicht ran. Wir dürfen uns diese Führungskraft zum Beispiel jetzt nicht schnappen und ein Kritikgespräch führen. Ja. Mhm. Andererseits sind wir aber bei einzelnen Fehlern, die Menschen machen, fachlich, sachlich, geldmäßig. Da sind wir dann genau am Monitoren und gucken, im Extremfall gucken wir sogar, von welchem Mitarbeiter trennen wir uns in der Abteilung. Das ist dann der langsamste und teuerste. Ne? Und das finde ich eine ganz, ganz falsche Entwicklung. Und in meinen Bereichen, wo ich sein darf, lehne ich das auch wirklich ab. Und ich versuche, eine gesunde Führung in die Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, wer sein Herz am rechten Fleck hat, wer also praktisch seinen Kompass in die richtige Richtung ausgerichtet hat, ja, Motivation, Freude am Tun, Loyalität, Miteinander und so weiter, wenn diese Werte da sind, ja, das ist also ein ganz wertebasiertes Führen, dann ist mir doch eigentlich egal, ob dieser Mensch ein paar Schatten hat, ob der ein bisschen komisch ist, ob der besondere Wünsche hat, was seinen Jahresplan und Dienstplan und so angeht. Lass die Menschen doch bitte so sein, wie sie sein sollen, wenn, das ist die große Herausforderung, wenn denn das Herz am rechten Fleck ist. Und da machen die Unternehmen im Moment genau ganz oft alles falsch. Sie sagen, die Leistung ist das Entscheidende und wie derjenige menschlich ist als Führungskraft, das ist mir jetzt relativ egal. Und das ist oft der Untergang eines Unternehmens, weil der Bereich dieser Führungskraft, ja, dieses schwarzen Loches, wie ich das oft nenne, dieser Bereich kann nie richtig gut laufen.
Nie. Absolut richtig. Möglich. Und ich finde das Beispiel, also wirklich, du hast mich gerade fast zu Tränen gerührt mit dem Beispiel deiner Tochter. Das finde ich wirklich mega ergreifend, wie du damit umgehst und auch welche wahnsinnig, in meinen Augen, gute Erziehung du da irgendwie an den Tag legst. Aber was ich auch erschreckend finde in dem Kontext, ist, obwohl du diese Art Erziehung lebst, kommt deine Tochter nach Hause und weint. Und da sieht man mal, was für ein Rieseneffekt Lehrkräfte haben, die eben sich nicht ihrer Führungskraft bewusst sind, die nicht verstanden haben, dass es wichtig ist, auf die Stärken zu schauen und die Stärken zu stärken, statt nochmal auf so einem kleinen Mädchen rumzuhacken und zu sagen, ja, aber das kannst du nicht. Also wirklich, ich finde das fatal. Ich finde das richtig fatal. Und wenn es eine Sache gibt, die mir wirklich Bauchschmerzen macht, dann ist es, meinen Sohn in die Schule zu geben, in ein Bildungssystem, was vor Jahrzehnten irgendwann mal überholt wurde, und mit Lehrkräften, die alle überarbeitet sind, die teilweise nicht verstanden haben, dass sie einen Lehrauftrag haben und damit eben eine Führungskraft sind. Und dass es nicht darum gehen sollte, die eigenen Indifferenzen oder auch das eigene Gefühl von Belanglosigkeit an kleinen Kindern auszulassen, sondern sich doch bitte um diese Kinder kümmern und schauen, wie man die so in die Wirtschaft und ins Leben bringen und tragen kann, dass sie sich gestärkt fühlen. Das sollte doch immer im Fokus stehen. Verstehe ich nicht.
Ja, und dann dieses Argument, was ich oft höre, ja, die Noten bereiten die aufs Leben vor. Ja, dann könnte man auch sagen, dann lass uns aber auch unsere Kinder wieder schlagen, weil das kann auf dem Schulhof ja auch mal passieren. Dann kennen die das schon mit den Ohrfeigen. Also das ist natürlich ein sehr primitives Argument. Und trotzdem, auch da, Isabel, ich bleibe zuversichtlich. Es gibt so viele Dinge im Kleinen und sogar im Mittleren und Großen, wo ich jetzt sehe, dass das doch auch von vielen Lehrern menschlich interpretiert wird. Aber alleine die Bewertung dieses Notengeben und so weiter, das ist sicherlich in ganz frühen Jahren absolut auch unnötig. Da gibt es ja Studien wie verrückt drüber. Ein schwacher Schüler profitiert von einem Starken. Der Starke profitiert ganz stark davon, wenn er sich um Schwächere kümmert, weil das dann alles nochmal erklärt, weil er sein Wissen festigt. Also da gibt es so gute Methoden, glaube ich. Aber das ist halt, ja, es ist noch ein Symptom dieser Zeit.
Ja. Tim, du betonst, wie wichtig es ist, dass Menschen ihre eigene Realität verstehen und leben und ihr Warum finden. Erklär mal, wieso ist das so?
Naja, die eigene Realität, wir haben sowieso nur unsere eigene Realität. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir eine objektive Realität haben, an der wir uns jetzt festhalten können. Das kann ich alleine festmachen an Nachrichten. Es wird ja in Deutschland sehr viel über Nachrichten gesprochen und es gibt zahllose Gründe, warum unsere Medien überwiegend negative Dinge bringen. Und dann bringen sie noch Dinge, die mit unserem Leben eigentlich gar nichts zu tun haben. Du kannst ja mal heute Abend Tagesschau gucken, Isabel, da mache ich das auch und dann können wir uns ja mal austauschen, wie viel Prozent dieser Nachrichten hätten wir mitbekommen, wenn sie nicht in unser Wohnzimmer geliefert worden wären und wie viel Prozent dieser Nachrichten sind positiv und so weiter. Und wenn du dir Statistiken über diesen Planeten anguckst, ob das Wohlstand ist, ob das Flüchtlingszahl ist, ob das ist, wie hoch die Lebensqualität im Alter ist, was jetzt auch Diversity, Frauenrechte und so weiter angeht, da ist dieser Planet progressiv auf einem richtigen Weg, auch wenn uns das oft langsam vorkommt und immer wieder Rückschläge gibt. Und ich möchte gar nicht diesen Medienmarkt, ich möchte da gar nicht sagen, dass der gesteuert wird. Das glaube ich nicht. Ich habe 60 Länder besucht und habe in Indien schon mal eine Tageszeitung abonniert gehabt. Und das sind ja ganz andere Nachrichten, die da kommen. Ich glaube einfach, dass wir Menschen negative Nachrichten lieben Und das war früher einfach wichtiger als positive. Wir haben vor 20.000 Jahren als Horde vom Feuer gesessen und haben uns über die gefährlichen, über die blöden, über die gewalttätigen Dinge unterhalten, damit wir lernen. Und ich glaube, heute noch sitzen wir dann halt vom Fernsehen und holen uns unsere eigene Realität dann rein und bauen uns eine ängstliche Realität. Es gibt ja Untersuchungen, wie ängstlich wir Deutschen sind und wie wenig zuversichtlich, wie wenig wir change können, also das heißt Veränderungen annehmen. Wir sind zaghaft, wir sind ja sehr zurückhaltend, was sowas angeht, und das ist halt ein Problem. Wir gucken sonntagsabends die Tagesschau, da kommen blutrünstige, furchtbare Bilder und Informationen. Danach gucken wir einen Tatort, Thema Kindesmissbrauch. Ja. Danach gucken wir eine politische Diskussion mit dem Thema, können wir uns diesen Sozialstaat noch leisten? Also da steckt schon alles drin zum Thema Angst, ja. Und dann kommen noch die Tagesthemen und dann schließen wir unsere Tür in Castrop-Rauxel, schließen wir dann unsere Tür zweimal ab, weil wir denken, wir leben in einem gefährlichen Land und dabei leben wir in einem der sichersten und auch immer noch einem der wohlhabendsten. Das könnte sich in den nächsten Jahrzehnten so einen ganz kleinen Tacken nach unten entwickeln, das ist richtig. Und selbst dann haben wir noch ein Leben. Ja. Also die meisten würden mit uns so vertauschen auf der Welt. Und deswegen, die Realität ist, glaube ich, jeder baut sich die zusammen. Ich möchte auch nur dafür werben, das mal zu hinterfragen. Wir haben eine bestimmte Brille auf.
Danke.
Ja, mit der wir
das Danke, wirklich, weil das wollte ich gerade noch ergänzen. Wir müssen unbedingt anfangen, Dinge kritisch zu hinterfragen, weil was wir bei all dem, was du gerade aufgezählt hast, bei all den Nachrichten, bei all den auch News und furchteinflößenden Inhalten immer wieder vergessen ist, dass die hier in Deutschland auch eingefärbt werden in einem bestimmten Tonus, wie sie kommuniziert werden sollen. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen Dinge kritisch hinterfragen und genau wie du sagst, uns immer wieder auch besinnen, dass wir trotzdem noch eben nicht Hopfen und Malz verloren ist.
Ja, und wir sind da selber verantwortlich für, denn dieser Medienmarkt, das wird immer so dargestellt, als wenn auf der Welt bei 8 Milliarden Menschen einfach so Nachrichten entstehen. Also ich frage, das habe ich mich übrigens schon als Jugendlicher gefragt, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich gefragt, ein Erdrutsch in China mit 300 Toten, das ist ein für die Individuen dort ganz, ganz schlimm und das sollte politische Konsequenzen haben, das ist mir alles recht. Ja, okay, und ich habe auch ein Mitgefühl mit den Menschen, das ist ganz klar. Aber mir ist klar von meinen Reisen, dass an dem Tag in Indien wahrscheinlich 30.000, 40.000 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen sind. Mir ist völlig klar, dass es auch aus China hätte eine andere Nachricht geben können. Und so habe ich mich schon früh gefragt, wie kann da 8 Milliarden Menschen, wie können denn diese 12 Nachrichten, die dann bei der Tagesschau kommen, wer hat denn gesagt, dass die kommen sollen? Und da, glaube ich, sind wir selbst verantwortlich. Wir kaufen die Bild-Zeitung, wir schalten ein, wenn die Tagesschau kommt und die Werbeminuten kurz bevor die Tagesschau losgeht, das ist genau der Preis, den wir für diese Medien bezahlen. Ja. Wir kriegen auch über Länder und letztlich auch über Menschen kriegen wir genau das geliefert an Medien-Stuff, den wir auch haben wollen. Das heißt, wenn jetzt ein Medium anfangen würde, andere Nachrichten zu bringen, die zum Beispiel weniger Angst machen und weniger negativ sind, ja, die nicht unser Bild von Iran, Trump, Nordkorea, die das nicht bestätigen würden, was wir darüber glauben wollen und was wir glauben sollen, dann würde dieses Medium einfach nicht gekauft. Also deswegen ist es relativ, das ist schon ein Markt, den haben wir uns selber ausgesucht. Wir sind die Konsumenten. Finde ich ganz klar.
Ja. Wie können wir denn jetzt Teams helfen, kollektive Ziele zu finden in einer Zeit und also auch ganz grundsätzlich, in der wir so individuell wie nur möglich auch gleichzeitig sein wollen? Und magst du da vielleicht auch nochmal so den Unterschied zwischen Zielen und Visionen machen? Das hast du gerade eingangs. Ich glaube, das haben wir noch nicht aufgenommen, aber du hast es ja erläutert, dass du da auch einen Unterschied machst. Kannst du gerne auch direkt mit erläutern.
Ja, also sehr gerne. Ich glaube, dass eine Vision was mit Werten zu tun hat. Also wo wollen wir hin? Was ist der Nordstern? Und dieser Nordstern, der ist groß. Der kann auch wenn wir Deutschen das nicht so mögen, der kann auch ganz verrückt groß sein. Ja, der kann sein, wir werden der beste Arbeitgeber in der ganzen Region. Fertig. Ja, das kann ruhig ein bisschen drüber sein. Das kann ein bisschen große Klappe sein. Das kann aber auch ein ganz tolles Symbol irgendwie sein. Und ich glaube, dass wir dann einen Kompass in der Tasche haben. Und dieser Kompass, den sollte jeder Mitarbeiter immer in seiner Tasche haben. Ich mache in meinen Seminaren auch gerne, dass ich so kleine Kompanden dann verteile. Und dann hat jeder schon mal den Nordstern in der Tasche. Und mir ist wichtig, Ziele, die können wir jetzt natürlich setzen und wir können uns dann diese ganzen Sachen mit smarten Zielen, Meilensteine und so weiter, das können wir gerne alles machen. Da habe ich auch kein Problem mit. Es ist aber das kleine Glück, es ist die kleine Lösung, von Ziel zu hetzen. Mhm. Und warum? Es ist auch im eigenen Leben auch so, was hat uns wirklich inspiriert? Das waren Bilder, das waren Visionen, das waren Vorstellungen von uns. Sonst hätten wir doch solche Dinge gar nicht geschafft, die wir geschafft haben. Ziele sind zum Zielen da, finde ich gut, aber Ziele sind für mich immer so das Navi anmachen. Und wenn ich mal einmal links abbiege, dann sagt das Navi sofort, du bist falsch und du musst jetzt zweimal rechts und dann bist du wieder auf der Straße. Und ich glaube, viele Chefs, die setzen einfach ein Ziel voraus, zum Beispiel sowas wie 20% mehr Umsatz bis zum Jahresende. Und dann wird das in 12 Monate geteilt und dann gibt's da Belobigungen, Bonus. Das ist alles so das kleine Führen. Das ist alles so pupsig und auch mit Druck. Und wenn der Chef mal 2 Wochen Urlaub ist, sind alle erleichtert, dass es endlich aufhört. Keiner hat doch Bock, auch so Arbeitskreise funktioniert doch alles nicht. Es ist doch alles ein Krampf und ein Kampf. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, den Leuten eine Vision vorzuleben, und mit denen auch diese Vision zu erarbeiten, um dann zu wissen, selbst wenn ich mal nicht genau weiß, wo ich abbiegen muss. Ich weiß aber auf jeden Fall meinen Nordstern. Ich weiß auf jeden Fall, wo der Kompass hinzeigt. Und ich kenne so viele Unternehmen, die keinen Nordstern haben, die keine Vision haben. Und dann wird alles so schleppend und anstrengend. Und deswegen glaube ich, das ist der Unterschied. Also ich glaube, wir dürfen unser Navi mal öfter ausmachen und können unseren Kompass rausholen. Und wenn wir jetzt Richtung Mitarbeiter denken. Wie häufig sind Chefs noch unflexibel und sagen, ja, wenn ich dem das jetzt erlaube mit 4-Tage-Woche oder wenn der jetzt einen Dienstwagen kriegt. Vielleicht können wir uns einfach öfter mal zusammensetzen und sagen, wir haben unsere Werte, wir haben unsere Vision, das ist doch alles richtig. Lass uns doch jetzt gucken, was der einzelne Mitarbeiter braucht. Und natürlich kann ein Mitarbeiter in einem guten Team, ja, natürlich kann es vermittelt werden, dass der eine einen Dienstwagen kriegt. Und der andere nicht. Das ist rein eine Frage der Kommunikation. Und dann sagt man zu dem anderen, dafür hast du vielleicht jeden Freitag frei, das braucht der wiederum nicht. Und dann kann man praktisch, wenn jeder seinen Kompass hat, wenn jemand die Werte klar hat, dann soll er doch bitte seinen Weg gehen. Und der soll auch ruhig mal ungewöhnlich sein. Die Menschen sollen doch ihre Vorlieben, ihre Hobbys, ihre Vorstellungen von ihrem Leben, die sollen sie doch bitte im Unternehmen auch mit verwirklichen können. Und dann kann es magisch werden. Also dann kann aus einem Team wirklich ein High-Performance-Team werden, wenn du das so hinkriegst als Führungskraft, dass du das alles so vermitteln und übereinbringen kannst. Ist aber ein Weg. Aber das ist das, was mich jeden Tag auch antreibt.
Ja. Ich liebe es. Ja. Jetzt hast du ja den Blick aus der Intensivmedizin als Notarzt aus wirklich wahrhaftigen Krisen. Welche Prinzipien oder auch Erfahrungen, die du von damals mitnimmst, könntest oder gibst du Unternehmen heute an die Hand, damit Unternehmen die Dauerkrisen, die vor denen wir ja eigentlich jetzt nur noch stehen, bewältigen können und wirklich wahrhaftig zukunftsfähig sein können?
Also da gibt es für mich ein Unwort im Moment, was ja viel gebraucht wird, und das ist Resilienz. Und das wird ja vielen Unternehmen jetzt empfohlen. Da gibt es ja auch noch vorher den Stresstest. Du merkst, ich bin nicht sehr begeistert im Moment von dieser Coaching- und Beratungswelt. Nein, vieles ist für mich einfach platt und nicht wirksam. Also Resilienz heißt abprallen, und das bedeutet, ich ziehe mir einfach einen besseren Helm auf und dann prallen diese ganzen Konflikte an mir ab. Das ist doch keine Herangehensweise, sondern was mir in den Unternehmen fehlt, ist Zuversicht. Und das bedeutet, dass du auch Krisen und auch schwierige Situationen auch annehmen kannst und dass du sagen kannst, was können wir denn tun? Also was ist mein Einflussbereich? Wir Deutschen diskutieren am allerliebsten über die Dinge, die wir gar nicht ändern können. Ukraine-Krieg, Spritpreise, also das sind alles Dinge, wieso verbringen wir so viel Zeit mit Dingen, die wir nicht ändern können? Und das nervt mich an Deutschland sehr. Ich möchte eigentlich in jeder Krise, und das war, wenn wir damals mit dem Hubschrauber irgendwo landeten, genauso. Die Frage ist doch nur, wie können wir das jetzt hinkriegen? Und dabei muss auch gar nicht so viel Stress aufkommen, denn auch da gilt doch, wenn ich das alles als meinen Job ansehe und wenn ich sage, die Krise, die ist halt auch Teil dieses Lebens, dann ist das schon eine ganz andere Wahrnehmung. Ich frage Führungskräfte, was musst du eigentlich machen? Und dann kommen 50 Sachen. Und dann sage ich, wieso möchtest du die nicht machen? Also wir Deutschen glauben immer, ich muss. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so oft. Ich glaube, dass wir ganz oft wollen, und das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Also diese Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was ich tue, zu sagen, das war doch auch meine Entscheidung, hier zu arbeiten. Ja? Und dann ist dieser fucking Montag, der einfach nicht bockt, ja, wo Krankmeldungen sind, wo das Wetter schlecht ist, dann diese Zuversicht, dass wir sagen, ey, das ist jetzt halt genau so ein Montag und der muss auch so sein, weil jeder kennt auch den Lazy Friday, wenn wir dann plötzlich 14 Uhr am Freitag gar nicht mehr wissen, was wir machen müssen und hängen im Büro ab und trinken noch einen Kaffee und noch einen Kaffee. Ich finde dieses Spiel des Lebens, also dieses Auf und Ab, dass wir mal annehmen könnten, dass es das gibt und dass dieses Spiel des Lebens sein muss. Das heißt, die trüben Sachen, die traurigen Sachen, die langweiligen, die sind total wichtig. Weil nur dann, wenn wir die kennen, können wir die sonnigen und die schönen und die tollen überhaupt genießen. Ich habe das in meinen Kindern oft, dann sagen die, heute war aber ein blöder Tag. Dann sage ich, was war denn so blöd? Ja, wir hatten lange Schule und dann hatten wir Zahnarzt. Dann sage ich, ja, okay, und sag mir mal, was wäre denn ein toller Tag? Und dann sagte die Sechsjährige zum Beispiel, Kindergeburtstag. Dann sage ich, okay, aber jetzt mal dir mal aus, Hanna, es wäre jeden Tag Kindergeburtstag. Und mit sechs war die natürlich erstmal total begeistert und sagte, eine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, mal dir jetzt mal wirklich aus, das ist jeden Tag. Und dann hat die auch gesagt, nach kurzem Nachdenken, ja, das wäre langweilig. Und dann sage ich, ich glaube, dass jetzt auch dieses trübe Wetter, ich gucke gerade raus, wir haben 5 Grad und Regen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Kontraste haben. Es muss mal ein langweiliger oder auch mal ein richtig unangenehmer Tag sein, ja. Damit wir dann plötzlich wieder merken, wenn im März plötzlich 18 Grad sind und wir gehen spazieren und gehen zum Spielplatz. Ich glaube einfach nicht daran, dass wir danach streben sollten, immer glücklich zu sein. Das ist ja das Nächste, was im Coaching und positive Psychologie. Ich glaube auch nicht, dass wir uns die Krisen schönreden sollten. Ja, dass wir sagen, Mensch, sieh doch in den Dingen das Positive. Nee, kannst du doch manchmal nicht. Ja, sondern dass wir dieses Spiel des Lebens mal annehmen und sagen, das ist jetzt eine unangenehme Sache, ganz klar. Und es wird auch wieder besser. Und ich werde es hinkriegen und ich habe Unterstützung. Ich habe vielleicht Freunde, mit denen ich drüber reden kann. Ich habe vielleicht eine Chefin, die toll ist. Also, dass wir uns sozusagen so ein bisschen den Bilderrahmen mal bemalen können, weil das Bild können wir oft nicht ändern. Das ist manchmal einfach so. Und ich finde es völlig daneben zum Thema Resilienz und Glückspsychologie und positive Psychologie. Ich finde es völlig daneben, sich Dinge schön zu reden, sondern ich finde es wichtig, zuversichtlich zu sein. Es wird doch wieder besser sein. Wir können uns überlegen, was kann ich selbst auch ändern.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich mag deinen Optimismus und den Blick aufs Positive. Und ich muss sagen, ich teile mit dir auch tatsächlich, ich denke ganz häufig darüber nach, oder jetzt in letzter Zeit vermehrt tatsächlich, wie viel Effekt eigentlich das 100. Coaching-Angebot hat oder der 100. kluge Spruch oder der 100. kluge Beitrag, weil ich nämlich auch der Meinung bin, wir sollten bei uns selbst anfangen und das ist nun mal einfach individuell, wie du vorhin schon mal gesagt hast, wir alle schreiben unsere eigene Realität, wir alle leben unser eigenes Leben und nur weil Erfolgscoach XY mir sagt, du musst jetzt aber das und das machen, weil das hat für 100 andere geklappt, muss es nicht für mich klappen. Und unabhängig davon finde ich es halt auch eh immer ganz schwierig, weil ich mir so denke, naja, was man schon auch berücksichtigen muss, das kann man kleinreden, wenn man möchte oder einfach auch da der Realität ins Auge blicken. Unser System ist sehr, sehr patriarchalisch aufgestellt. Unser System ist ein Leistungssystem. Du passt da nun mal nur rein, wenn du einen bestimmten Weg mitgehst. Und was ich mich da ganz oft frage, ist, sollten wir nicht eher daran arbeiten, gesellschaftliche Strukturen zu verändern oder auch perspektivisch immer wieder wie sagt man das, also zum Nachdenken anregen, als dass wir darüber reden, wie wir uns immer mehr optimieren können. Und das ist das, was ich sehr viel wahrnehme. Ich nehme sehr viel davon wahr, wie wir immer wieder versuchen, uns zu optimieren und uns noch besser zu machen in dieses komische System, in das wir eh nicht reinpassen werden, statt darüber zu sprechen, was können wir denn tun, damit wir die Strukturen langsam verändern. Und das ist im Übrigen auch was, das soll jetzt kein Werbeblock sein, aber das ist etwas, was ich mit meiner Inclusive Leadership Masterclass ganz stark anstrebe, weil mich das so massiv genervt hat, dass auch auf mich dann Coaches zugekommen sind, die dann einfach immer wieder sagen, ja, aber wenn du wirklich darauf achtest, deine Pausen einzuhalten, dann geht's dir besser. Und ich denke mir dann so, ja, sorry, aber die Pausen sind doch nicht das Problem, sondern das Problem ist doch, dass ich in einem System lebe, wo es gar nicht möglich ist, Pausen zu machen und ich darüber reden muss, was ich jetzt an mir noch abzwacke, damit ich es möglich mache, aber dann irgendjemand anderes wieder hinten runterfällt. Also da ist doch das Problem begraben. Und ja, also deswegen, ich finde es sehr, sehr spannend. Also du sagst sehr viele Sachen, die mich auch wieder sehr stark zum Nachdenken anregen. Ja, danke.
Ja, und zum Thema Patriarchat, da können wir ja auch nochmal irgendwann wahrscheinlich mindestens nochmal eine Folge drüber machen. Ich habe ja auch 3 Töchter und eine Frau zu Hause und ich kann sagen, wir sind auch da, was das angeht, auf einem guten Weg, bin ich mir sicher, wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke. Und trotzdem ist da so unglaublich viel noch zu tun. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube auch hier mit der Generation Z, wir hatten letztens da so einen Austausch auf dem Beitrag. Ich glaube nicht, dass die mit einem UFO gelandet sind und wir wundern uns jetzt, was das für Aliens sind, die da sind. Ey, ganz ehrlich, das ist die Generation, die seitdem es Menschen gibt, gab es noch keine Generation, die so eng mit ihren Eltern war, die so viel mit denen gekuschelt hat, die so viel von denen gepampert wurde, beschützt wurde, mit irgendwelchen Smartwatches ausgestattet wurde. Die durften nicht, die mussten nicht hinfallen, die hatten keinen Ärger auf dem Schulhof teilweise. Also das heißt, jetzt zu sagen, ich habe mit dieser ganzen Generation nichts zu tun, ich verstehe die nicht, das ist sehr lustig, weil, also ich meine, das ist die Generation, die wirklich am allerengsten und am meisten Best Friends mit ihren Eltern war. Und dann jetzt zu sagen, ja, ich finde das ja unmöglich. Ich glaube, das ist ein bisschen wie Pubertät. Pubertät ist ja, dass einem die eigenen Kinder nach 12, 15 Jahren Feedback geben. Ja, und so wie im richtigen Leben ist, glaube ich, wir können es einfach mal annehmen. Und die halten uns einen Spiegel vor. Sie zeigen uns das, was sie an uns einfach kacke fanden.
Ja.
Und wenn wir jetzt überlegen, was ist denn der Painpoint der Boomer-Generation? Was ist der Painpoint jetzt vielleicht noch so der 40, 45-Jährigen? Da ist doch genau der Painpoint. Wir haben für unsere Chefs alles gemacht. Wir haben für unsere Familie unter Umständen wenig gemacht. Wir haben eine Riesen-Ego gehabt. Wir haben den Planeten damit zerstört. Wir haben die Gesellschaft damit zerstört. Wir haben für den eigenen Profit letztlich alles gemacht. Und das ist das, was sie einem vorhalten. Und das ist doch klar, dass wir da natürlich total drauf reagieren. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand den Spiegel vorhält und sagt, hör mal, Papa, du hast doch eigentlich letztlich nur mal locht. Du kamst um 17, 18 Uhr völlig fertig von irgendeiner Arbeit, die dich genervt hat. Dann hast du dir zwei Bier reingezogen und bist ins Bett gegangen. Und das war die Kindheit. Also ist doch klar, dass wir jetzt natürlich auch ein bisschen traurig oder wütend reagieren, wenn unsere Kinder uns sowas spiegeln. Ich sehe da rundum auch eine gute Entwicklung. Und da werden wir irgendwie zueinander finden, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Und hier geht's zur Equality 365 Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Menschen da draußen, deren größtes Ziel es ist, ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht hast du auch schon mal drüber nachgedacht, aber wie und mit welcher Idee? In meinem Podcast Digital Optimisten spreche ich über smarte Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht. Wenn du wissen willst, welche Geschäftsideen Menschen wie Nico Rosberg, Alexander Graf oder Florian Heinemann als nächstes machen würden, dann such in deiner Podcast-App nach Digital Optimisten, abonniere den Podcast und vielleicht findest du auch eine Idee, die dein Leben verändern wird.
Tim, wir sind jetzt fast am Ende und ich könnte mit dir stundenlang weiterreden, weil du das schon irgendwie ganz richtig gesagt hast. Wir haben hier so viele Themen aufgemacht, die man echt in die Tiefe diskutieren könnte, vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ich würde dir abschließend gerne noch eine Frage stellen, und zwar, was können wir denn heute tun, um schon jetzt Sinn und Freude am Tun zu finden?
Im Moment sein, ganz klar. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Notarzt für die Seele. Das soll jetzt auch nicht so eine Werbung sein, weil ich da auch gar nicht viel Geld mit verdiene. Nur es ist für mich ein Herzensprojekt gewesen, mal diese ganzen Themen mal in einem Buch zusammenzufassen, die mich umtreiben. Und da ist, glaube ich, so mit der Hauptteil beschäftigt sich damit, es gibt außer diesen jetzigen Augenblick, gibt es nichts. Und da steckt sehr viel drin. Denn unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere Nöte, unser Grübeln nachts um drei, das kommt, wenn wir zwischen einer Vergangenheit, die lange her ist, und einer Zukunft, die erstmal so gar nicht kommt, wenn wir zwischen diesen virtuellen Räumen leben. Ich sehe jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich beim Kunden bin, sehe ich Menschen, die nie im Moment sind, die am Mittwoch schon an den Samstag denken, die im April schon an die Sommerferien denken und mit 55 schon an die Rente, und das ist für mich ein verschenktes Leben, denn außer diesem Augenblick gibt es nichts. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig für Führungskräfte auch, es immer wieder am Tag zu schaffen, in den Moment zu kommen, dann lassen Emotionen stark nach, dann lassen Gedanken ganz stark nach und dann fühlen wir uns alle ein bisschen freier.
Ja, Tim, vielen lieben Dank für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch, für das Teilen deiner Erfahrungen, für den Blick in die optimistische Zukunft. Ich fand's echt großartig und danke dir von Herzen, dass du heute da warst.
Vielen Dank.
Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.